Klarerweise sind Menschen immer dann, wenn was Neues kommt und mit dem sie noch nicht vertraut sind, fühlen sie von dem irgendwie gefährdet. Mir fällt dazu die Rechtschreibreform vor 120 Jahren oder so ein. Da hat der Kaiser beschlossen, es wird gemacht und Deutsch ist dadurch zu einer Sprache geworden, wo die Schrift und die Aussprache relativ gut zusammenpassen. Die letzte ist von allen möglichen Leuten gekillt worden, die einflussreich genug waren und gesagt haben, ich will jetzt quasi nicht umlernen, ich mag nicht eine völlig andere Rechtschreibung, auch wenn sie für Schüler einfacher wäre. Hat mir ein bisschen erinnert an den Film Jenseits von Afrika, wo der Häuptling gesagt hat, alle Kinder unter 1 Meter, hat so irgendwer vom Baum gezeigt, können in die Schule gehen, aber die anderen nicht, weil sonst wären die gescheiter wie ich, aber bis die Kleinen groß sind, bin ich schon gestorben.
Sie hörten einen Auszug aus einem Gespräch mit dem Gesundheitspsychologen Alfred Uhl von der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien. Ich habe mit dem Experten über Technik und Internetsucht und über die Sorge um die Generation Smartphone gesprochen. Mein Name ist Martin Burger. Sie hören den Hörgang exklusiv. Der Ausdruck Internetsucht, auf Englisch Internet Addiction Disorder, wurde 1995 vom Psychiater Ivan Goldberg geprägt und war ironisch gemeint. Goldberg hat sich nämlich über Kollegen lustig machen wollen, die jedes Verhalten, das von der Norm abweicht, als krankhaft bezeichnen. Der Schuss ging gewaltig nach hinten los. Goldberg erreichte genau das Gegenteil. Seitdem schwirrt der Begriff Internetsucht durch Wissenschaft und Medien. Im Corona-Jahr 2020 hat die Internetnutzung neue Dimensionen erreicht. Selbst Kinder sitzen stundenlang vor digitalen Geräten, nutzen Apps und spielen Online-Games. Vor allem Letzteres schürt Ängste bei der Elterngeneration. Sie fürchten, dass ihre Kinder nicht mehr loskommen und sich in der wirklichen Welt nicht mehr zurechtfinden.
Also das heißt, die Welt des Spiels und die wirkliche Welt ist anders. Das heißt, die Kinder kriegen die Einstellungen der Eltern mit. Wenn die gewisse Inhalte transportieren, dann wirkt sich das massiv aus. Und diese beiden Dinge, dass sie in einer Situation ständig auf andere schieß oder sehr aggressiv mich verhalte im Spiel, wenn das als reines Spiel betrachtet wird, ist da zu unterscheiden. Die Frage allerdings, wie das bei verwahrlosten Kindern, wo sich niemand um die kümmert, also wo dieses elterliche Vorbild und die Sozialisierung nicht funktioniert, sich auswirkt, ist natürlich schwer zu untersuchen.
Wie auch immer man zu ihr steht, die Digitalisierung hat unsere Kultur verändert und sie verändert uns weiter. Sie zwingt uns zur Anpassung. Es kann bei manchen Menschen zu Problemen führen mit Therapiebedarf. Im folgenden Interview warnt Gesundheitspsychologe Alfred Uhl aber davor, neue Medien generell zu dämonisieren.
Also bei meinen Kindern habe ich mitgekriegt, dass es die Sozialkontakte eher fördert. Wie ihr Kind war, hat es Vierteltelefone gegeben. Das heißt, wen anzurufen, war schon an der Grenze des Problems, weil die anderen drei Teilnehmer dann in Notfällen nicht telefonieren haben können. Und jeder, der länger telefoniert hat, war so quasi ein sozialer Schädling. Inzwischen rufen sie die ständig an, kommunizieren. Das heißt, auch das gemeinsame Spielen beim Computer hat eher eine soziale Funktion, wie Sie ja schon gesagt haben, wenn die miteinander kommunizieren. Wenn man der Ehemann früher, der Zeitung liest und Fernsehen schaut und kein Wort mit seiner Frau redet, das kommt in dieselbe Richtung. Das heißt, natürlich gibt es hier Probleme und kann es geben. Ja, gezielte Werbung, die einen dazu bringt, Dinge zu kaufen, die man nicht braucht, ist sicherlich perfektioniert worden. Es gibt neue Formen der Kriminalität, die es früher nicht gegeben hat, aber Betrüger in großem Umfang hat es auch früher gegeben. Und vieles ist natürlich sehr positiv, wenn man denkt, wie viel Zeit ich mir erspare, dass ich nicht in der Woche mehrmals zur Bank gehen muss, um Geld abzuheben. und dann alles bar zu zahlen, Internetbanking, Amtswege im Internet und so weiter. Das sind Dinge, die hochgradig positiv sind, Zeit ersparen und damit auch Lebensqualität und Zeit, Freizeit bringen, die man mit anderen positiv verbringen kann. Allerdings gewisse existierende Probleme können sich steigern, also Kaufsucht, wenn so eine Tendenz ohnehin vorliegt und man ständig im Internet was bestellen kann, dann ist das natürlich einfacher, als wenn man in Geschäfte gehen muss, um die Dinge zu erwerben, und wenn man es mit der Kreditkarte machen kann, leichter. Spielsucht, also Glücksspielsucht, wird natürlich auch leichter, wenn man jederzeit, wurscht wo man ist, spielen kann. Und insofern ist, um das Ganze nochmal abzurunden von meiner Sicht heraus, einerseits muss man aufpassen, dass man nicht übertreibt in dem Sinn, dass man so allgemeine fortschrittsskeptische Tendenzen sieht. Wir müssen mit diesen Problemen leben lernen, und man muss, wie bei allen psychischen Problemen, und bei Sucht ist da nichts Besonderes, natürlich immer im Einzelfall schauen, ob etwas problematisch ist. Also für einen Pensionisten, der sich schwer bewegen kann, weil er nicht mehr so gut unterwegs ist, ist natürlich die Form der Unterhaltung, die sich da bietet, ideal, weil früher haben manche Leute nur beim Fenster rausgeschaut oder haben sie Werbung und was halt im Fernsehen kommen ist, undifferenziert angeschaut. Heute gibt es viel mehr Möglichkeiten, aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass bei manchen das ein Problem ist. Also das macht halt einen Unterschied, ob ich als Pensionist mal am Tag zwei Filme im Internet anschaue, ob ich als Schüler mit anderen Dingen beschäftige und meine Hausübungen und die Dinge, die passieren müssen, nicht erledige, oder ob ich als Angestellter in einer Firma zwischendurch, wenn keiner schaut, Computerspiele spiele und dann unter Umständen rausfliege. Also das ist ganz klar, das heißt, man muss im Einzelfall immer schauen, macht etwas reale Probleme, und wenn es reale Probleme macht, dann ist natürlich wichtig zu beraten, zu intervenieren, und generell ist meines Erachtens noch wichtig, dass man eben Medienkompetenz vermittelt. Die Leute müssen erkennen, was sollte in der Schule der Fall sein, was ist übertrieben, was kann gar nicht stimmen, wie kann ich überprüfen, ob ich da jemanden aufsitze. Das müsste unbedingt gefördert werden, wird teilweise aber auch gemacht. Gleichzeitig kann man aber das, wie ich schon gesagt habe, das Rad nicht zurückdrehen, dass wir müssen mit den Dingen, ohne die die heutige Gesellschaft überhaupt nicht funktionieren würde, leben lernen. Und diese Abwägung ist natürlich eine schwierige.
Es macht halt wie in allen Dingen die Dosis das Gift. Man kann mit sozialen Medien, mit dem Smartphone ganz normal umgehen, was auch immer normal jetzt ist. Man kann aber auch hineinstürzen und sich sozusagen verlieren in dem Ganzen. Mhm. Ja, die Gefahr sehe ich halt immer, wenn meine Tochter ist jetzt 11, wenn die anfängt, Sims zu spielen, dann kriege ich sie fast nicht mehr raus. Das ist dann wirklich schwer. Sie kommt dann selber oft nicht raus. Mhm. Aber das ist eben das, was Sie angesprochen haben. Vielleicht ist das alles halb so schlimm. Es ist nur etwas anderes, und vor dem, wenn man sich selber beobachtet, hat man ein bisschen, ich habe oft ein bisschen Angst, dass ich sie nicht mehr erreiche, den Menschen. Aber diese Angst ist möglicherweise, dass meine Tochter wird größer, beschäftigt sich mit anderen Dingen. Vielleicht ist es einfach nur die Angst, dass sich da was verändert und dass ich nicht mehr sozusagen einfach so die Finger schnippe und sie habe die Aufmerksamkeit. Ne? Aber gleichzeitig auch muss ich schon aufpassen, dass sie nicht das Interesse an der sozusagen normalen Welt verliert völlig. Ja. Es ist so eine Gratwanderung für Eltern, finde ich momentan, dass man eben nicht hysterisch wird, weil die Kinder alle quasi mit Haltungsschäden durch die Welt gehen und kaum sind sie aus der Schule draußen oder kaum lüftet der Lehrer das Klassenzimmer, schnappen sie sich das Smartphone, oder kaum verlassen sie das Schulgebäude, gehen sie auf der Straße mit dem Smartphone, dass man da nicht irgendwie, wie Sie so schön gesagt haben, kulturpessimistisch wird. Ne?
Also mir fällt immer wieder, wenn ich es vergleiche mit meiner Kindheit an, nicht? Wenn wir mit meinen Eltern irgendwo hingegangen sind, Dann haben sie die irgendwo hingesetzt. Ich habe einen Bruder in meinem Alter gehabt. Wir sind irgendwo weggelaufen. Also haben auch nicht mit den Eltern stundenlang über Sachen geredet, sondern wir sind irgendwo halt hingerannt, auf einen Baum geklettert, haben irgendwas gemacht und wenn uns fad war, haben wir gerauft. Am Abend hat es kein Fernsehen gegeben, es hat kein Handy gegeben. Das heißt, meine Eltern waren hauptsächlich damit beschäftigt, Konflikte zwischen mir und meinem Bruder zu klären. Wir haben uns halt, wenn uns völlig fad war, irgendwie wechselseitig geärgert, provoziert und ja, und die Eltern haben dann immer intervenieren müssen, damit es keine gröbere Prügelei oder irgendwelche Dinge gibt. Das heißt, wir haben die Eltern ständig beschäftigt, weil nach dem Motto, uns ist fad, was kann man tun? Fernsehen für Kinder hat es, wie ihr Kind war, einmal in der Woche jetzt den Kasperl am Nachmittag gegeben, in einem Sender. Da war sonst nichts. Abendfernsehen war für Kinder sowieso uninteressant. Und ich meine wirklich, so viel anders war die Situation nicht. Ganz im Gegenteil. Man jetzt bei meinen Kindern, also meine Kinder sind jetzt schon deutlich älter, also so 27 bis 37, aber diese Geschichte mit Gameboy und Spielkonsolen am Fernseher und so weiter hat es gegeben. Habe das immer sehr angenehm gefunden, wenn einer völlig fad ist, dass es da Möglichkeiten gegeben hat, da in der Früh ein Computerspiel zu spielen und die Eltern nicht um 7 Uhr aufzuwecken, sondern denen zu ermöglichen, dass sie eine Stunde länger schlafen können und dann gemeinsam frühstücken. Das heißt, es hat enorme Vorteile, aber diese enormen Vorteile haben natürlich Probleme für Kinder, die in einer intakten Familie aufwachsen, wo auch die Interaktion mit den Kindern in Ordnung ist. Rechne ich nicht mit vielen Problemen. Wenn aber jemand die Elektronik, Fernsehen, Video, Internet als Babysitter verwendet und die Kinder sich quasi ausschließlich selber beschäftigen und der notwendige Kontakt mit den Eltern von den Kindern nicht erzwungen wird, weil es andere interessantere Dinge gibt, dann hat das natürlich Probleme. Das ist überhaupt keine Frage. Und ob jetzt irgendwas sich einpendelt auf ein vernünftiges Maß oder bei manchen pathologisch wird, problematisch pathologisch wird, das ist halt eine Sache, die man im Einzelfall anschauen muss. Und da braucht man Experten, die sich das im Detail anschauen. Und andererseits die Hysterie, um Himmels Willen, eine Katastrophe, was das passiert. Und auf der anderen Seite diese Unbedarftheit. Ist eh alles okay, wir haben kein Problem. Also, dass beide Seiten halbwegs realistisch beurteilt werden. Also, für manche Eltern, ich bin zwar selber nicht Psychotherapeut, aber weiß von der Beschäftigung mit dem Thema, dass man manche erzählen, es gibt schon Eltern, die bei geringsten, was weiß ich, 1 Stunde oder 2 Stunden, wenn sie Kinder sich irgendwie beschäftigen, den Weltuntergang sehen und wirklich problematisch wird es halt häufig erst, wenn wirklich das Spielen, Gaming, das Leben völlig dominiert und alles andere zurückgeht. Aber das ist nicht wesentlich anders, wie ihr Kind war. Sind alle Kinder irgendwo auf einer Wiesn gewesen, haben mit anderen Kindern sich getroffen, Fußball gespielt, sonst irgendwas gemacht und ihre Hausübungen auch nicht gemacht. Also die Frage, darf ich rausgehen? Und dann hast du nein, zuerst musst du eine Hausübung machen. Dann sind die Kinder halt, wenn sie verweigern wollten, haben in die Luft geschaut und waren depressiv und frustriert. Und das Gleiche ist, wenn man jetzt sagt, du kannst nicht fernsehen oder du kannst nicht am Handy spielen. Also diese Konflikte haben sie etwas verlagert und wichtig ist, und das kann man nur immer wieder betonen, dass man im Einzelfall wirklich schaut, gibt es eine problematische Entwicklung und nicht von dem, was man selber macht, schließt. Also die meisten Leute, es wird inzwischen die Beurteilung ja ein bisschen anders, weil es immer mehr Eltern gibt, die selber bereits Digital Natives sind, die selber gespielt haben, mit den Kindern dann mitspielen bei bestimmten Dingen und nicht auf das hinunterschauen und sagen, um Himmels Willen, was macht ihr da, kenne ich mich nicht aus. Und insofern ist auch die Besorgnis bei diesen Eltern geringer. Die sind mit dem vertraut, spielen da mit und tun mit. Also die sind in dieser Kultur schon aufgewachsen.
Diese Internetkommunikation, diese Smartphone-Kommunikation sehe ich da auch eher positiv, wenn auch die Kinder anders kommunizieren als früher. Wir hätten vielleicht stundenlang telefoniert oder vielleicht die Mädchen eher, aber jetzt, die telefonieren nicht miteinander, die machen so asynchrone Kommunikation. Also nicht Sprache schicken, das ist anders, aber nicht grundsätzlich anders. Ja, es ist eine, finde ich, ein bisschen eine umständliche Art, miteinander in Kontakt zu treten, eine, die Missverständnisse erzeugt. Aber grundsätzlich sehe ich das auch positiv, gerade in einem Lockdown, dass man eben technische Möglichkeiten hat, die wir nicht gehabt hätten. Wir hätten allein mit Bäumen auf der Wiese oder im Garten gespürt. Vielleicht kann man noch ein bisschen auf diesen Manipulationscharakter eingehen. Lassen wir uns gern manipulieren. Also man muss ja auch immer ein bisschen selbstkritisch sein und sagen, wenn mir was vorgeschlagen wird, finde ich das irgendwie lustig, manchmal ärgerlich, aber es unterhält mich. Ne?
Ja, macht man in jedem Gespräch. Nicht? Also wenn ich überzeugt bin, dass eine bestimmte politische Maßnahme sinnvoll ist, denke jetzt an, was weiß ich, impfen, und ich triff auf jemanden, der der Meinung ist, dass das nicht geht, dann versuche ich, den zu überzeugen. Und Leute, die geschickt sind, sozial halbwegs kompetent zu haben, legen es nicht so an, dass den anderen nur provozieren, sondern versuchen dann, das halt in einer Art und Weise zu machen, wo sie durchkommen. Also das heißt, wählen eine Strategie, die erfolgreich ist, und letztlich ist jedes Plakat, jede Auseinandersetzung im Handel, die Art und Weise, wie Waren angeboten und gezeigt werden, natürlich manipulativ. Aber es gibt ganz eindeutig Mechanismen, die sicherlich früher auf die Art und Weise nicht möglich waren und zu Problemen führen können. Also wenn man jetzt ein Spiel spielt und um irgendwo einen Fortschritt zu haben, so Mikroinvestitionen macht, um sie Waffen zu kaufen oder Fähigkeiten zu kaufen, und das mit einem Knopfdruck über die Kreditkarte oder übers Konto abbuchen kann, dann besteht natürlich eine Gefahr, enorme Schulden zusammenzubringen, also wesentlich mehr auszugeben, als man will. Und diese Gefahr, dass man halt unmittelbar auch im Wohnzimmer an all diesen Dingen dranhängt und Geld ausgeben kann, ist für manche sicher ein zusätzliches Problem. Aber es hat auch früher sehr viele Leute gegeben, die sich mit irgendwelchen Dingen, die es nicht braucht haben, enorm verschuldet haben. Also wie viel das Problem größer ist, ist schwer zu beurteilen. Aber dass man Kindern die Möglichkeit gibt, also es liegt aber dann an den Eltern, Abbuchungen zu machen für irgendwelche Spiele, das ist dann sicherlich etwas, wo man sagen muss, ich meine, das ist irgendwo eine absurde Entwicklung. Für Leute, die ein eigenes Konto haben, sind natürlich manche Tricks, die da wirklich sehr ausgeklügelt sind, zu kritisieren, aber das Gleiche ist, wenn irgendein Produkt jetzt beworben wird, das verspricht, dass man dann bei Viren robuster ist oder sonst irgendwelche Dinge, wenn geworben wird mit irgendeinem Produkt, das vom Gesundheitsministerium bewilligt worden oder angeschaut worden, wo die nur überprüft haben, dass es eine Meldung gibt und da in Bezug auf Wirksamkeit nichts gesagt worden ist. Das heißt, wir haben immer wieder Tricks, wo man sagen muss, dass diese Situation, also das, was hier berichtet wird oder die Argumente für das Produkt, der Eindruck, der erweckt wird, stimmt nicht. Das Problem ist allerdings, wie soll man die Sachen verhindern? Also das ist ja nicht ganz einfach. Es geht um freie Meinungsäußerung. Kann ich jemanden, der der Meinung ist, dass man keine Steuern braucht oder nur wenig Steuern zahlen muss, weil alle diese Dinge nicht nötig sind, einfach jetzt sagen, das sind Fake News, klarerweise braucht der Staat für alle möglichen Sachen Geld, und zu behaupten, dass das nicht nötig ist, sind Fake News. Kann ich einen Journalisten, der sowas schreibt und findet, dass Steuern nicht nötig sind, wegen Fake News anzeigen, vielleicht bestrafen oder verhindern, dass er das schreiben kann. Ich meine, da geht es um Medienfreiheit, Meinungsfreiheit, und da die Gratwanderung zu machen, wenn jemand keine Mühen für irgendwas Bestimmtes anbietet, wo es überhaupt kein Beleg gibt, dass das was bringt, ist das etwas, wo man sagen muss, das ist Irreführung oder sogar Betrug oder wie auch immer. Also zu fordern, dass Desinformation, falsche Informationen und so weiter nicht in die Welt gesetzt werden, ist etwas, was jeder unmittelbar unterschreiben würde und sich gegen eindeutig manipulative Methoden, die die Psychologie ausnützen und die Leute dazu bringen, was zu tun, was sie sonst nicht tun würden, zu kritisieren, ist das eine. Aber das andere ist die Frage, wie soll man das machen, ohne dass man Meinungsfreiheit und freien Journalismus und so weiter einschränkt. Und da ist es zwar nötig, sich irgendwas zu überlegen, wie man das machen kann, aber es ist und wird immer eine schwierige Gratwanderung sein.
Das war Privatdozent Dr. Alfred Uhl, Gesundheitspsychologe an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien. Er meint, dass Veränderungen in jeder Form, zu jeder Zeit als Gefährdung wahrgenommen wurden und spannt dabei einen Bogen von Platon über die Beatles bis zu modernen Online-Spielen. Sie hörten den Hörgang exklusiv, bleiben Sie uns gewogen. Sie können uns auch abonnieren, überall dort, wo es Podcasts gibt.